Ja, also jetzt versuchen Sie möglichst bitte trotz der ganzen Aufregungen mit Klausur und den zwei Experimenten, die da nebenher laufen, den Lautstärkepegel ein bisschen wieder runterzufahren. Und es geht jetzt wirklich um den Stoff, nämlich um Bewegtbilder. Das ist jetzt tatsächlich die letzte Einheit in dem Stil, wie wir jetzt eine ganze Reihe von Themen hintereinander angeschaut haben. Wir haben zuerst bei Audiosignale und Audiokompression angeschaut, mit so Sachen wie MP3 zum Beispiel. Dann haben wir uns Bilder angeschaut, Bildkompression, verlustbehaftet und verlustfrei. Verlustbehaftet, das JPEG war das aufwendigste und vielleicht auch das JPEG 2000. Und jetzt fehlt natürlich einfach ein Thema, nämlich Video. Was passiert mit Bewegtbildern? Es wird noch ein Thema kommen, das so am Rande dieser Grafikformate oder dieser Datenformate ist, nämlich Vektorgrafik, also die Vorlesung nächste Woche. Und da sind wir aber schon sozusagen im Grenzbereich zu einer bestimmten Technologie, XML, die wir dann im neuen Jahr anschauen werden. Also jetzt Bewegtbilder. Altes Schema, zuerst mal ein bisschen was über Bewegungswahrnehmung, dann was über Videokompression, und dort werden die Standards von der MPEG-Gruppe natürlich eine Rolle spielen und ein paar andere Videodatenformate. Literatur dazu, ja, gibt es eine ganze Reihe. Man findet eine Menge, was eigentlich ausreicht für unsere Zwecke in dem Buch Datenformate im Medienbereich. Ein bisschen was auch in dem Handbuch Multimedia, das ist auch so eine Basisinformation schon. Und das hier sind jetzt wirklich zwei Bücher, die deutlich mehr ins Detail gehen. Die anderen beiden, sieht auch, sind in englischer Sprache und ja, nicht unbedingt jetzt gerade für die Einführung sozusagen, aber wenn man es genauer wissen will. So, jetzt scheint sich da an den beiden Versuchsplätzen das etwas gelegt zu haben. Ich weiß nicht, ob es noch jemand gibt, der dort noch hingehen mag und den Eingabeversuch machen. Der könnte sich ganz leise noch hinschleichen. Aber ansonsten geht es am Ende der Vorlesung dann nochmal weiter. Ja, Bewegungswahrnehmung ist natürlich die Frage, was passiert überhaupt bei uns, so wie wir es bei den anderen Medientypen auch angeschaut haben, in unseren Sinnesorganen, wenn Bewegung irgendwie von Bildern stattfindet. Ja, letztlich ist das eine ganz komplizierte Geschichte und wie immer, eigentlich immer das gleiche Schema, es ist nicht bloß eine Sache, die in unseren Augen stattfindet, sondern das ist eine Leistung, die unser Gehirn letztlich liefert, dass man feststellt, das gleiche Objekt hat sich von einem Bild zum anderen irgendwie bewegt über eine gewisse Zeit. Das wird also jetzt eine gewisse Veränderung des gleichen Objekts sein. Zunächst mal kann man ja bei entsprechend schnellen Bewegungen, wenn Objekte ausgetauscht werden, vielleicht heimlich, können wir nicht wirklich ganz sicher sein, ob wir eine Bewegung wahrgenommen haben oder nicht. Es gibt ja die verschiedensten Tricks, die uns da sozusagen reinlegen. Und letztlich im Prinzip auch die Kinobilder, die wir anschauen, sind ja im Prinzip so, dass da das Auge so ein bisschen ausgetrickst wird. Also zunächst mal ist die Wahrnehmung dessen, was wir bei Bewegungen sehen, nicht unbedingt das, was wirklich stattfindet. Also es gibt ein Beispiel, das allerdings nicht wirklich so richtig ganz gut belegt ist in dem Taschenbuch Multimedia. Der nennt ein Beispiel, wenn man ein Paket oder sonst irgendwas sieht, was von einem Fahrrad, von einem in Bewegung befindlichen Fahrrad runterfällt, dann werden die meisten Beobachter behaupten, das ist einfach runtergefallen. Ja. Es ist senkrecht auf den Boden gefallen, weil man irgendwie weiß, wenn man was fallen lässt, ist das halt irgendwie sich auf den Erdmittelpunkt zu bewegt. Was dieses Paket in Wirklichkeit macht, ist natürlich nicht gerade runterzufallen, weil es einen Bewegungsimpuls in Richtung des Fahrrads hat und das beschreibt eine ganz komische Parabel zum Erdboden runter. Die sind wir kaum in der Lage zu sehen, zumindest nicht, wenn wir uns nicht wirklich darauf konzentrieren, weil man einfach, unser Auge sieht, das fällt runter sozusagen und den Rest ersetzt unser Gehirn schon, die gesamte Interpretation des Vorgangs, und das ist nicht wirklich genau das gewesen, was wirklich passiert ist. Das ist vielleicht nur ein Beispiel, wie an vielen Stellen, dass man sich auf das nicht verlassen kann, was unsere Sinnesorgane liefern. Interessanter für uns ist der eine Trick, den wir schon seit vielen, vielen Jahren nutzen, um Bewegtbilder überhaupt technisch irgendwie zu erzeugen. Der stammt von 1895, das erste Mal wirklich einem großen technischen Gerät. Sie sehen dort oben auch so ein Filmprojektor. Also seit 1895 gibt es diese Cinematographen, die nun wirklich Bewegtbilder dadurch simulieren, sozusagen, dass man Standbilder in schneller Folge anzeigt. Und auf denen natürlich kleine Veränderungen sind. Ja, Sie kennen das mit Daumenkino und ähnlichen Sachen, das kann man also mit ganz einfachen Mitteln schon erzeugen. Und die Frage ist, wie gut ist der Bewegungseindruck? Das misst man in Bildern pro Sekunde, Frames per Second auf gut Neudeutsch. Und die physiologische Grenze dabei ist in der Größenordnung 50 bis 60 Bilder pro Sekunde. Dort ist es wirklich so, dass Sie einfach, wenn es 60 Bilder pro Sekunde sind, dann sehen Sie keine Zwischenstufen mehr. Auch wenn Sie sich konzentrieren, empfinden Sie das wirklich als eine glatte Bewegung. Bei 100 Bildern pro Sekunde auf jeden Fall ist es, Sie kennen das 100-Hertz-Fernseher und so, hat alles ein bisschen miteinander zu tun. Da ist es wirklich sehr, sehr glatt und drüber raus braucht man eigentlich nicht mehr gehen. Wenn man jetzt an die untere Grenze geht, also unter die 60, runter 50 Bilder pro Sekunde, ist es auch noch ein glatter Bewegungseindruck, aber kann schon sein, dass man es ab und zu als Ruckeln empfindet bei starken Bewegungen. Und wenn man jetzt noch weiter runter geht bis 25 Bilder pro Sekunde, dann ist es so, dass wir uns zwar eine Bewegung wahrnehmen, dass es aber eigentlich kein schöner Eindruck mehr ist und eigentlich nichts ist, was man jetzt stundenlang anschauen will. Für eine Animation, wenn man sieht, irgendwas bewegt sich über dem Bildschirm, so, was weiß ich, so Icons, die irgendwie aufgehen, wenn man sieht, ein Folder öffnet sich. Für sowas ist das schon okay, aber es ist nichts, was man für einen Film haben will. Es gibt verschiedene andere Dinge, die wichtig sind für uns. Also zum Beispiel, wenn wir sowas haben wie eine Maus, mit der Sie koordinieren wollen, also die Hand, die die Maus steuert, koordinieren wollen, was Sie auf irgendeinem Bildschirm sehen, dann brauchen Sie jetzt nicht gleich Kinoqualität, also keine 100 Bilder pro Sekunde, auch keine 25 Bilder pro Sekunde, sondern Sie brauchen 5 Bilder pro Sekunde ungefähr. Das ist also auch so eine Faustregel, aber wenn es schlechter wird, dann haben Sie tatsächlich das Problem, dass Sie einfach Ihren Cursor zu selten sehen, um das noch vernünftig steuern zu können. Also wir brauchen schon eine ganze Menge Bilder pro Sekunde und wie gesagt, die 25 Bilder pro Sekunde ist jetzt so wirklich der Grenzbereich, in dem wir für Videobilder arbeiten. Wir werden in der Medientechnik uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Da gibt es jede Menge Tricks, dass man aus 25 Bildern künstlich sozusagen 50 Bilder macht. Zum Beispiel im Kino passiert das dadurch, dass man einfach dasselbe Bild zweimal anzeigt, was keinen wirklich stört, macht jeder Kinoprojektor. Und dadurch wird der Bewegungseindruck viel glatter. Es kommt noch viel an weiteren Faktoren dazu. Also zum Beispiel ist es so, dass natürlich unsere Lichtsinneszellen auf der Netzhaut miteinander verschaltet sind und dass die sozusagen direkt das merken, wenn sozusagen der Sinneseindruck in die Nachbarschaft wandert. Das ist also nicht bloß, dass man separate Bilder global analysiert, sondern dass man ganz lokal sieht, dieser Lichtfleck, der bewegt sich sozusagen in die benachbarten Zellen. Das kann die Verschaltungsmatrix, die dahinter ist, wahrnehmen. Was auch dazu kommt, ist, dass sie natürlich bewegte Objekte nachverfolgen. Also im Extremfall wirklich mit dem Kopf nachverfolgen, die Muskeln bewegen oder auch nur die Augenmuskeln bewegen, um das bewegte Objekt nachzuverfolgen, was ja immer den Bereich des scharfen Sehens, die Fovea, darauf wirklich fokussieren wollen. Das ist einfach eine Wahrnehmung, die unser Körper sozusagen mitbekommt, diese Muskelbewegung und die zum Bewegungseindruck, zur Bewegungswahrnehmung mit dazukommt. Und natürlich gibt es auch Objekte, die nicht bloß zur Seite sich bewegen, sozusagen in gleicher Entfernung, sondern die sich auf uns zu und von uns weg bewegen. Und dort spielt die Tiefenwahrnehmung, Entfernungswahrnehmung eine Rolle. Und das sind auch wieder letztlich Dinge, die über Muskeln gehen. Wenn Sie ein Objekt weiter weg haben oder näher da haben, das ist das gleiche Objekt, gleiche Größe, hier weiter weg, hier näher, dann müssen Sie erstens sozusagen die Augen mehr zueinander ausrichten, also so wie man es beim Schielen sozusagen irgendwie macht. Sie richten das die vom Winkel her aufeinander aus. Das ist eine Muskelbewegung, die nennt man Vergenz. Und andererseits müssen Sie natürlich auch die Linse verändern. Sie müssen akkommodieren, also die Brechkraft der Linse verändern. Und auch das ist eine Muskelanspannung. Und beide nimmt man natürlich wahr. Und da sind wir auch schon an der Stelle, wo man feststellt, dass im Kino das eigentlich nur ein halbechter Eindruck ist, weil dort müssen Sie auch, wenn was auf Sie zukommt, eben diese Bewegungen eigentlich gar nicht ausführen. Das ist also eine halbechte Bewegung. Also diese Immersion, die Natürlichkeit des Bewegungseindrucks, die ist so ein bisschen eingeschränkt. Insbesondere fehlt uns ein Signal, das wir bei sehr vielen heftigen Bewegungen haben, nämlich die Frage, ob wir selber sozusagen uns auf festem Boden befinden oder ob wir selber mitbewegt werden. In allermeisten Fällen, wenn man oder in ganz vielen Fällen bei Bewegungswahrnehmung, ist ja so, dass man selber auch sozusagen als Betrachter in Bewegung ist. Also wenn Sie zum Beispiel aus dem Auto rausschauen oder wenn Sie ein klassischer Fall, den man im Kino immer gerne hat, ist die Achterbahnfahrt, ne? Dann ist es so, dass ganz starke Bewegungswahrnehmung da ist. Die kommt aber eigentlich daher, dass man sich selber bewegt. Und da ist der Sinneseindruck eigentlich falsch, den wir in einem Kino bekommen. Also wenn Sie auch in so ein Superkino gehen, wie das draußen in Grünwald, dieses 4D-Immersionskino, was ja so einen dreidimensionalen Eindruck haben und noch viele andere Dinge dazu. Trotzdem ist es so, dass Sie nicht wirklich halt die ganz starken Beschleunigungen haben, die man jetzt in einer, zum Beispiel in einer Achterbahn wirklich hätte. Sie versuchen das immerhin schon sehr stark zu erzeugen, indem Sie tatsächlich Ihre Sitzbank bewegen. Die Sitzbank wird gekippt und rauf und runter gefahren, dass zumindest ein gewisser Beschleunigungseffekt entsteht. Und der Grund dafür ist einfach, dass für unsere Bewegungswahrnehmung andere Sachen dazugehören, nämlich auch, was das unser Gleichgewichtsorgan sozusagen mitliefert. Und das kann durchaus schlimme Konsequenzen haben, weil wenn Sie sozusagen eine ganz stark immersive, also eintauchende Darstellung haben, es gibt sogenannte Caves, also praktisch Zimmer, kleine Zimmer, wo Sie in allen Richtungen, allen Wänden Projektion haben, oder vielleicht auch, wenn Sie Leuten eine Brille aufsetzen, wo direkt auf die Augen projiziert wird, dann können Sie einen ganz starken Eindruck sozusagen des räumlichen Sehens und der Bewegung erzeugen. Aber wenn das dann heftige Bewegungen sind, insbesondere wo der das Gefühl hat, eigentlich selber bewegt zu werden, also irgendeinen wilden Ritt auf eben zum Beispiel der Achterbahn, dann kann dem sehr schnell schlecht werden, weil die Signalinformation einfach inkonsistent ist, weil wir, was so ausschaut, als würden wir uns bewegen, in Wirklichkeit aber vom Gleichgewichtsorgan was anderes kommt. Das weiß man nicht genau, warum Leuten das schlecht wird, es wird auch nur manchen schlecht. Aber es könnte damit zusammenhängen, dass das vielleicht als sowas wie eine Vergiftung oder so vom Körper interpretiert wird. Das stimmt einfach nicht. Also auf jeden Fall gibt es wirklich die sozusagen Krankheit durch missglückte immersive Darstellungen. Und das kommt natürlich nur bei Bewegungen oder kommt nur bei Bewegungen ins Spiel. Dass Divergenz wirklich fehlt und die Akkommodation im Kino, das habe ich schon versucht zu erklären, weil die Leinwand ist natürlich immer gleich weg, was also auch so eine Abschwächung ist. Und das Ganze wird, wie gesagt, so richtig dramatisch ist bei stereoskopischen Ausgabegeräten, also welchen, die einen Raumeindruck erzeugen. Das ist momentan noch so ein bisschen futuristisch vielleicht, aber Sie sehen, wie gesagt, wenn Sie nach Grünwald rausfahren, die Filmstadt, sehen Sie schon, dass 3D-Kino inzwischen eigentlich recht gute Qualität haben kann. Und 3D-Displays, 3D-Monitore gibt es auch schon eine ganze Menge. Und da tut sich sicher einiges, wobei es momentan an vielen Stellen noch ein bisschen belastend ist. Also sehr viele der 3D-Wahrnehmungen funktionieren mit speziellen Brillen, die abwechselnd das eine und andere Auge verdecken, dass das synchronisiert mit dem Projektor, wo Sie dann eben immer nur das eine Bild dann sozusagen sehen, was relativ anstrengend ist. Aber das ist nicht wirklich unser Thema. Das Thema ist im Wesentlichen, Bewegungssimulation ist, was das unser Gehirn produziert, und wir können die Bewegung relativ gut erzeugen durch schnelle Bildfolgen. Wir sind aber noch weit weg davon, die richtige echte Immersion zu erzeugen. Also ein Eintauchen in die virtuelle Welt sozusagen. Ja, wir wollen ja jetzt nicht so philosophieren über Immersion, sondern wir wollen ganz konkret uns Videokompression anschauen. Also was ein Video ist, haben wir jetzt schon gesehen. Das sind also mindestens 25 Bilder pro Sekunde. Und grundsätzlich, wenn man es mal grob anschaut, ist so ein Video halt eigentlich nichts wesentlich anderes als ein Standbild, plus viele davon. Das heißt, sie haben eigentlich vier Dimensionen, wenn man es genau anschaut, wobei drei davon haben wir uns schon genau vorgenommen. Das eine sind diese zwei Dimensionen des Bilds überhaupt, also Höhe und Breite. Das dritte ist die Tiefe, wie hell ist das, wie farbig ist das. Da haben wir also schon mal drei Dimensionen. Und als vierte kommen jetzt über die Zeit eben immer neue Bilder dazu. Das heißt, wir haben zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach ein bestimmtes Bild. Und da kann man natürlich die Kompression schon mal ganz grob einteilen und sagen, es gibt zwei verschiedene sozusagen Themen, die man dabei ausnutzen kann. Das eine ist die Intrakodierung, sagt man oft, oder spatielle Kodierung, räumliche Kodierung, spatial auf Englisch. Das heißt, wir schauen nur die räumliche Information in einem Bild an. also das Standbild sozusagen. Ein Frame, sagt man dann ja auch, also ein Bild in unserem Film, der wird zum Beispiel wie bei JPEG kodiert, also mit diskreter Cosinus-Transformation oder wie bei JPEG 2000 mit diskreter Wavelet-Transformation. Es gibt auch noch eine Reihe von anderen Verfahren, über die ich ein bisschen vielleicht nachher noch was sagen werde. Das Zweite, was wir machen können, ist, nachdem die Bilder sich ja hintereinander abspulen, können wir sagen, wir vergleichen zwei aufeinanderfolgende Bilder und wollen dort Redundanz entfernen. Also klassisch wäre natürlich ein Standbild. Gibt es ja häufig, dass irgendwie sogar in Kinofilmen gibt es so ganz ruhige Szenen, die fast Standbilder sind. Oder eben im Extremfall im Fernsehen wäre es Sendezeichen oder so. Oder auch irgendwelche werden immer weniger, muss man sagen, die nicht bewegten Bilder, aber irgendwelche Logos, die eingeblendet werden vom Sender zum Beispiel. Es gibt immer wieder Bereiche, wo wirklich reines Standbild ist, also viele Bilder hintereinander das Gleiche enthalten. Ja, und auch bei der Tagesschau ist es so, dass der Sprecher sich halt verändert, und aber eine ganze Zeit lang ist der gesamte Rest des Bildes inklusive des eingeblendeten Hintergrundbilds eigentlich gleich bleibt. Und das ist ja Redundanz, das muss man ja nicht in jedem Bild neu übertragen. Und da gibt es verschiedene Verfahren, Differenzkodierung, Bewegungskompensation, mit denen man da was machen kann. Ja, das ist nur noch die Veranschaulichung von der räumlichen und der zeitlichen Dimension. Bevor wir jetzt wirklich in einen konkreten Standard für Kompression einsteigen, will ich einfach bloß mal ein paar Konzepte erklären. Also die Vektorquantisierung, das ist ein Konzept, das häufig benutzt wird in der Videokompression, nicht in MPEG benutzt wird in der Regel, also gleich mal vorsichtig zu sagen. Das sind, wie gesagt, jetzt allgemeine Konzepte für Videokompression, und es gibt ganz viele Programme zum Kodieren und Dekodieren von Video, die dann am Ende ein bestimmtes Format sozusagen erzeugen nach dem Code und wieder dekodieren können. Man spricht da von sogenannten Codecs, das haben Sie bestimmt schon öfters getroffen, das ist bei Audio, glaube ich, auch schon aufgetreten, ist ein Coder, Decoder für ein bestimmtes Format nach einem bestimmten Verfahren. Und bei sehr vielen videoverarbeitenden Programmen, sagen wir QuickTime oder so, können Sie auch in der Konfiguration einstellen, mit welchen Codecs gearbeitet werden soll, oder können auch Codecs sozusagen dazu installieren, die Sie von irgendwoher bekommen, die mitbenutzt werden. Insofern gibt es ganz viele verschiedene Verfahren, und MPEG 1 oder MPEG 2 wird man als einen dieser Codecs ansehen. Das sind also zwei durchaus bekannte Videocodecs, Cinepak zum Beispiel und Indio. Und die arbeiten nach dem Prinzip der Vektorquantisierung. Das ist eigentlich nicht schwer. Sie nehmen das Bild, so wie es kommt, und insbesondere im Bild eignet sich da besonders gut, indem die gleichen Bildausschnitte sehr häufig vorkommen. Also wenn Sie jetzt da diese vielen roten Beeren haben, dann gibt es davon natürlich sehr viele, die sich zum Verwechseln ähnlich sind. Das heißt, wenn Sie das Bild in kleine Blöcke aufteilen, sagen wir mal von 4x4 Pixeln, dann werden Sie feststellen, dass es viele Blöcke gibt, die sich untereinander ähnlich sind. Das heißt, man kann einen Versuch machen, dass wir Bildblöcke, die sich sehr ähnlich sind, zu einer Gruppe zusammenfassen, dass wir dort die Ähnlichkeiten rausrechnen und stattdessen einen Durchschnittsblock bloß nehmen und den anzeigen oder den uns speichern, und uns, je nachdem, wie gut die Qualität sein soll, die Differenz zu diesem Durchschnittsblock jeweils noch zusätzlich merken, was deutlich weniger Speicherplatz ist, oder auch die Differenz mehr oder minder stark quantisieren, also weglassen. Wenn Sie jetzt Bewegtbilder anschauen, dann ist es natürlich so, dass diese Einzelelemente nicht bloß in einem Bild vorkommen, sondern auch in anderen. Also das in der Regel, was weiß ich, wenn die Kamera jetzt zum Beispiel über diese Szenerie drüber fährt, über diese Pflanzen hier, dann haben Sie im Prinzip die gleichen Elemente immer wieder in aufeinanderfolgenden Bildern, und Sie müssen eigentlich nur die gleichen Blöcke raussuchen. Das hört sich jetzt einfach an. Sie können also sozusagen eine Palette von solchen ähnlichen Blöcken über eine ganze Folge von Bildern bilden und damit sozusagen die einzelnen Bilder relativ kompakt abspeichern. Ja, wie gesagt, das hört sich einfach an, ist aber extrem langsam natürlich, weil Sie ganz furchtbar viele Suchvorgänge und Vergleichsvorgänge haben. Deswegen ist das Codieren in so einem Verfahren extrem aufwendig und macht man eigentlich normal auch nicht mit einem Standard-PC, sondern da gibt es spezielle Geräte, die meistens das auch mit Hardware wirklich unterstützen, das Bild zu analysieren und eben den Vergleich der verschiedenen Blöcke wirklich sozusagen durch eine Verdrahtung sozusagen abzuleiten. Das ist ein typischer Fall, den wir bei Videokompression häufig haben, dass das Kodieren lang dauert und das Dekodieren aber dann sehr schnell geht. Weil wenn man das Bild mal so zerlegt hat, dass man diese Palette von allen möglichen vorkommenden Bildelementen hat, dann tatsächlich das Video wieder daraus zusammenzusetzen, das geht natürlich blitzschnell und geht auch auf einem langsamen Rechner. Also das ist inzwischen auch ein Verfahren, das nicht mehr so ganz Stand der Kunst ist, aber doch, nachdem man Cinepark immer wieder trifft, vielleicht erwähnt werden soll. Ein Verfahren, das ganz im Gegenteil eher an der Grenze zur Zukunft sozusagen ist konturbasiert zu kodieren. Das heißt, mir Objekte zu suchen auf dem Bild, also festzustellen, wo ist eigentlich ein Objekt, zum Beispiel ein Kopf bei der Tagesschau, der Kopf von einem Sprecher oder einfach beim Fußball ein Ball, der sich bewegt oder ein Fisch, der durch die Unterwasseraufnahme sich bewegt. Das sind Objekte, die ich anders behandeln kann und will als den Hintergrund. Der Hintergrund zum Beispiel hat meistens in vielen Fällen einfach eine niedrigere Frequenz, kann ich höher komprimieren zum Beispiel, das Objekt, das sich bewegt, kann ich, habe ich mehr Details, muss ich vielleicht ein bisschen mehr Informationen dafür spendieren. Und insbesondere kann ich, wenn ich das Objekt einmal sozusagen erkannt habe und kodiert habe, kann ich das gleiche Objekt sozusagen fortbewegen und auf verschiedenen Phasen unseres Bilds sozusagen herzeigen. Das ist mathematisch ganz schön kompliziert, das zu tun. Das bedeutet Bildanalyse. Wir brauchen Konturen, müssen die beschreiben können mit mathematischen Kurven. Die Bézier-Kurven werden uns nächste Woche gleich wieder begegnen. Und man ist an der Stelle sozusagen in dem Bereich von ganz neuen Codecs, die es durchaus noch nicht wirklich gibt. Es gibt einen Codec, der das tatsächlich schon ein bisschen nutzt, das ist das MPEG-4. In dem werden aber in der Regel auch die Objekte nicht automatisch erkannt beim Codieren, sondern die muss man vorgeben. Aber da ist es so, dass es eine Unterscheidung von bewegten Objekten und Hintergrund zum Beispiel gibt. Dazu sage ich hinterher auch noch ein bisschen was. Also was ich mit den beiden Konzepten mal erklären wollte, es ist eine lange Entwicklung, wo verschiedenste Experimente gemacht worden sind. Wie kann ich den Videos sozusagen gut codieren, von vektorbasierten Verfahren über konturbasierte Verfahren. Jetzt komme ich in die Konzepte rein, die uns sozusagen derzeit im Alltag am häufigsten begegnen, die zum Beispiel in dem MPEG wirklich eine Rolle spielen. Und die sind eigentlich gar nicht so kompliziert. Das sind nämlich zwei Konzepte eigentlich im Wesentlichen. Das eine ist die Differenzkodierung. Und das zweite ist dann die Bewegungsvorhersage. Also die Differenzkodierung ist eigentlich sehr leicht zu verstehen. Wenn Sie zwei aufeinanderfolgende Bilder haben, wir werden diesen Film, wenn die Demo nachher klappt, auch nochmal anschauen. Das ist ein Beispielfilm, der in der MPEG-Kompression sehr häufig benutzt wird in der Standardisierung. Da sieht man so einfach ein Haus und einen Baum und Wiese davor. Und es ist einfach so ein Kameraschwenk, der durch das darüber geht. Das heißt, es gibt natürlich Veränderungen von einem Bild zum anderen. Es wird sozusagen rechts kommt immer ein bisschen Haus dazu und links geht ein bisschen Himmel weg und der Baum verdeckt andere Teile vom Haus. Aber trotzdem ist es so, dass nachdem die Bewegung nur sehr langsam geht, dass eigentlich ganz wesentliche Teile dieses Bilds links und rechts dann doch gleich sind. Und man kann jetzt was ganz Einfaches machen, das ist eine ganz primitive Idee. Ich nehme einfach die zwei Bilder, Pixel für Pixel, und bilde die Differenz. Und schaue einfach, an welchen Stellen ist die Differenz denn überhaupt verschieden von Null. Und das, was da dazwischen ist, dieses schwarze Bild, das ist das Differenzbild. Und man sieht genau da, wo Null ist sozusagen, keine Differenz ist, ist das Differenzbild schwarz. Und das merkt man ganz klar, also zum Beispiel in dem Himmel ist ein großer Bereich, in dem keine Differenz besteht. Oder auch in dem Baumstamm, da gibt es einen schmalen Bereich, in dem keine Differenz da ist, weil man eben, da kommt zwar ein kleines Stück vielleicht irgendwie dazu am Rand und geht wieder weg durch den Kameraschwenk, aber im Kern zumindest von dem Baumstamm bleibt er eben dann doch gleich auf den beiden Bildern. Das heißt, wir haben wesentliche Bereiche von dem Bild, die schon mal gleich sind, und da, wo sie nicht wirklich ganz gleich sind, ist die Differenz dann doch so, dass man hier, abhängig vom Bild natürlich, keine allzu großen Werte hat. Man hat also sehr viel dunkle Farben sozusagen, was heißt eben niedrige Zahlen. Ja, und das ist ja schon mal eine ganz einfache Idee. Ich kann meinen Film sozusagen damit kodieren, dass ich ein Standbild zuerst mal nehmen mit voller Auflösung, das mache ich wie bei JPEG. Und dann eine ganze Reihe von Folgebildern, bei denen speichere ich nur die Differenz sozusagen ab zu diesem Startbild. Und mache das aber im Prinzip sonst genauso wie bei JPEG auch. Das heißt, ich nehme das Differenzbild und kodiere das nach JPEG und werde dann sogar eine relativ kleine Bildgröße erzeugen können, weil da eben sehr viele niedrige Werte drin sind, sehr viel Schwarz, also Nullen drin sind. Und die Entropiekodierung dann natürlich damit sehr glücklich ist und sehr viele gleiche Werte findet und das entsprechend effizient kodieren kann. Damit habe ich schon eine ganze Menge gewonnen. Ist allerdings noch nicht das einzige Verfahren, das man haben kann. Was ganz typisch ist natürlich, ich werde nicht am Anfang des Films ein Startbild machen und den gesamten Rest dann nur als Differenzen zu dem Startbild machen, weil nach einer gewissen Zeit, wenn die Bilder halt so verschieden zu dem Startbild werden, dass es dann auch wieder nichts mehr bringt, sondern es macht Sinn, nach einer gewissen Anzahl von Bildern, so eine Faustregel ist irgendwie so 15 Bilder, wenn wir gleich sehen, nach einer gewissen Anzahl von Bildern wieder eins sozusagen als Startbild zu übertragen und dann wieder auf die Differenzen umzusteigen. So ein Startbild, an dem man sich so wieder neu orientiert und sagt, das ist jetzt ein Bild zwar voll übertragen, das nennt man auch ein Schlüsselbild, ein Keyframe. Ja, das ist schon mal eine Idee, mit der man jetzt wirklich mit ganz einfachen Mitteln Speicherplatz direkt sparen können, weil wir eben Ähnlichkeiten in aufeinanderfolgenden Bildern ausnutzen. Trickreicher noch sind Verfahren, die jetzt versuchen mit einzubeziehen, dass sich auf diesen aufeinanderfolgenden Bildern ja meistens doch die gleichen Elemente wiederfinden. Das hat man vorher bei der Vektorquantisierung schon gesehen, dass man versucht eigentlich Bildausschnitte wiederzuerkennen, die in dem neuen Bild genauso da sind wie in dem alten Bild oder fast genauso, aber bloß an einer anderen Stelle. Also das einfachste Beispiel wäre so ein Ball, der irgendwie übers Bild saust, wobei der schon ganz schön schnell ist, oder sagen wir eine aufgehende Sonne oder ein fahrendes Auto oder irgend sowas. Da haben Sie im Prinzip die gleichen Bildelemente, die bloß an anderer Stelle wieder auftauchen. Und das ist bei unserer Differenzkodierung natürlich noch nicht berücksichtigt, weil die ja bloß Pixel für Pixel hinschaut und wenn an der Stelle, wo vorher der Scheinwerfer von dem Auto war, oder der Kotflügel von dem Auto war, dann ist einfach eine große Differenz da, obwohl man eigentlich bloß ein paar Pixel weiterschauen müsste in die Fahrtrichtung und dann wird man das Scheinwerferpixel genauso wie vorher wiederfinden. Das heißt, das ist ein einfacher Trick eigentlich, diese Bewegung abzuschätzen, ist aber auch nicht ganz einfach. Und das wird in MPEG zum Beispiel gemacht, in MPEG-Standards und auch in den H261 bis 264 Standards, die ich auch noch kurz erwähnen werde. Da macht man so eine Bewegungsabschätzung. Wobei die Bewegungsabschätzung hinzubekommen gar nicht einfach ist. Also schauen wir es uns mal konkret an. Block Matching. Sie haben also zwei Frames, ein Referenzframe Nummer n und ein Zielframe, das ist das nächste sozusagen, das darauffolgende. Und Sie haben ein Objekt, jetzt ganz stark vereinfacht, einen Ball, der sozusagen, oder irgendwie einen Kreis halt, der sich den beiden Bildern gleich da ist, der hat sich dann nach rechts oben verschoben. Und jetzt muss ich im Prinzip, ich habe eine Einteilung in irgendwelche Teilbereiche, irgendwelche quadratischen Pixelbereiche, 4x4, 8x8, 16x16, was auch immer. Und ich muss jetzt versuchen, rauszufinden, wo sich sozusagen eines dieser Bildausschnitte hinbewegt hat. Ja, das habe ich gerade gesagt. Wir haben also solche Blöcke. Und jetzt nehmen wir uns einen Block im Zielframe raus, also in dem aktuellen Frame, und schauen, ob wir diesen Block im Referenzframe wiederfinden. Das heißt, jetzt müsste jetzt also zum Beispiel dieser Block dort oben, der also im Prinzip ein Ausschnitt von dem Kreis ist und links unten fehlt sozusagen ein kleines Stück, den müssten wir wiederfinden im Referenzframe und müssen dann letztlich den Verschiebungsvektor rausfinden und den sozusagen abspeichern. Das ist natürlich nicht so einfach, weil wir ja jetzt dieses ganze Bild durchsuchen müssen eigentlich, wo wirklich dieser Ausschnitt wiederzufinden ist. Und das muss ja nicht bloß so, deswegen ist das Beispiel auch gerade so gemacht, nicht bloß so sein, dass das wieder genau ein Block ist, der sich da, wo das sitzt, sondern das kann ja sozusagen noch ein bisschen anders verschoben sein, nicht gerade auf Blockgrenzen. Das sieht man also, dass der richtige Ausschnitt hier ja nicht genau in den Blockgrenzen ist, sondern da irgendwo sitzt das drin, was sozusagen krumm ist bezüglich irgendwie unseres Rasters, nicht genau ins Raster passt. Also das Aufwendige dabei ist das Suchen. Da kann man verschiedene Algorithmen anwenden, also einfach die Ausschnitte sozusagen der Reihe nach durchgehen und die mittlere quadratische Abweichung oder mittlere Differenz ausrechnen. Und damit das nicht so aufwendig wird mit den ganz vielen Pixeln, ist es sehr sinnvoll, dass man zuerst mal relativ stark vergröberte Versionen von dem Bild sich sucht, die schon sozusagen sehr viel Bildinformation integrieren und das Zielframe dann auf der groben Version zunächst mal sucht und dann schaut, dass man da ins Detail geht. Aber letztlich ganz genau wird man es natürlich auch nicht wirklich finden, darüber muss man sich schon auch im Klaren sein. Aber wenn man es dann gefunden hat, Idealfall hier, also wirklich ganz genau gefunden, dann kann ich mit einem Vektor, mit einem Bewegungsvektor, kann ich für diesen Block genau beschreiben, wo sich der hinbewegt hat sozusagen. Das heißt, ich kann jetzt im Prinzip für ausgehend eigentlich von dem Zielframe sagen, der Zielframe, der kam aus der und der Richtung und da finde ich den in dem Referenzframe wieder. Das ist natürlich sehr schön, wenn man das hinbekommt, ist aber rechnerisch natürlich durchaus aufwendig. Das Interessante ist, dass dieses Blockmatching, auch wenn es nicht perfekt ist, uns natürlich schon was bringt, weil wir können ja trotzdem noch Differenzbilder bilden. Wir haben ja schon öfters über Differenzen geredet und die Differenzbilder, die funktionieren ja auch, haben wir vorher schon gesehen, wenn zwei aufeinanderfolgende Bilder halt einfach so sind, wie sie sind, dann kann ich mit Differenzkodierung auch schon arbeiten. Wenn ich jetzt zusätzlich noch irgendwie Bewegungsabschätzungen hinbekomme und einzelne Blöcke sozusagen vorhersehen kann, wohin sich die bewegt haben, oder analysieren kann, wohin sich die bewegt haben, Vorhersage klingt so magisch, ist es ja nicht, dann kann ich beim Differenzbild einfach Platz sparen nochmal. Da kommen einfach mehr schwarze Flächen rein. Und dadurch wird es sozusagen ja, eine Verstärkung dieses Differenzbildgewinns durch dieses Blockmatching erzeugt. Ja, also das ist ein Beispiel vielleicht jetzt, wenn Sie das grafisch anschauen. Das wäre jetzt ein Versuch sozusagen für ein Zielframe, die Bewegungsabschätzung zu machen auf dem Referenzframe und in dem Fall ist es wirklich perfekt geglückt, das heißt das Differenzframe ist komplett gleich 0 sozusagen, stehen nur Nullen drin und damit, wenn Sie jetzt an Runlength-Encoding denken, dann kann ich das ganz, ganz kompakt speichern oder alle anderen Kompressionsverfahren, die wir jetzt angeschaut haben, die schaffen auch dieses totale Schwarzbild sozusagen sehr effektiv zu speichern. Wenn jetzt da aber ein Fehler passiert, wenn ich jetzt da unten bei dem einen zum Beispiel mit der Schätzung so ein bisschen daneben liege, dann ist das Bild, das ich hier im Zielframe konstruieren würde, nicht ganz richtig. Man muss sich das ja so vorstellen, wir haben zwei Phasen eigentlich. Das eine ist die Phase, in der wir das Bild, den Film zuerst mal analysieren und diese Differenzen ausrechnen, diese Bewegungsvektoren ausrechnen, dann speichern wir das ab. Und dann wollen wir den Film abspielen und beim Abspielen haben wir diese Information, zum Beispiel diesen Referenzframe haben wir zur Verfügung, das haben wir schon angezeigt. Dann kennen wir diese Vektoren, die da als Bewegungsvektoren bekannt sind, um die müssen wir die Blöcke verschieben und dann haben wir eine erste grobe Version des nächsten Bilds, das wir anzeigen müssen. Und das ist in dem Fall natürlich nicht genau das Bild, das angezeigt wird, sondern es ist ein bisschen kaputt, weil diese bei der Codierung eben die Schätzung der Bewegungsvektoren nicht ganz funktioniert hat. Aber was man sieht, ist, dass trotz allem nicht viel passiert ist, weil ich werde hinterher immer noch ein Differenzframe bilden, nämlich dieses vorhergesagte Bild, was jetzt aus dem letzten Bild plus Bewegungsabschätzung entstanden ist, zu dem die Differenz zu dem wirklich ursprünglich im Film vorhandenen Bild bilden und das ist dann ja nur dieser kleine weiße Bereich, der ein Unterschied ist und der ist natürlich auch sehr einfach zu kodieren, ist ganz wenig Information. Ist auf jeden Fall viel weniger Information, als wenn ich direkt die Differenz zwischen den beiden Bildern kodiert hätte. Weil da überschneiden sich die zwei Bälle, die zwei Objekte ja überhaupt nicht. Die muss ich sozusagen beide extra kodieren, weil sie sich dahin bewegt haben. Das heißt, ich kann wirklich mit der Idee einfach Bewegungsabschätzung zu machen, auch wenn sie nicht perfekt funktioniert, und hinterher die Differenz zu machen, kann ich mir ziemlich viel Speicherplatz sparen. Das ist jetzt natürlich was, an das man sich zuerst mal gewöhnen muss, dass man sozusagen mit Heuristiken arbeitet, also mit Algorithmen, die hoffentlich relativ gut die Bewegung vorhersagen können, also sprich die Blöcke finden in dem ursprünglichen Bild, wo sie sich hinbewegt haben, und die können mehr oder minder gut sein. Das ist in den Standards auch sehr interessant, dass die nur die Dekodierung beschreiben und nichts darüber sagen oder nichts Genaues darüber sagen, wie die Kodierung funktioniert. Und diese Algorithmen, die jetzt tatsächlich zum Beispiel die Bewegungskompensation ausrechnen, da können sich Hersteller auch wirklich unterscheiden. Da gibt es bessere und schlechtere Algorithmen. Es gibt auch große Unterschiede dazwischen, welche Rechenleistung ich auf einer Maschine zur Verfügung habe und eine wirklich sehr gute, hochoptimierende Kompression an der Stelle. Da brauche ich auch heute noch ziemlich hochleistungsfähige Maschinen, mit der ich das dann wirklich gut ausrechnen kann. Das ist auch eine Dienstleistung im Moment noch, die wirklich verkauft wird, dass man eine sehr gute MPEG-Kompression macht. Wenn Sie es selber ausprobieren und MPEG-Kompression für Videos, die also so eine Bewegungsabschätzung enthält, wenn Sie das mal machen, dann werden Sie halt praktisch einfach feststellen, dass im Gegensatz zu allen anderen Algorithmen, die wir bis jetzt angeschaut haben, auf einmal wirklich ein sehr langer Rechenvorgang entsteht. Es kann passieren, dass der irgendwie stundenlang oder über die Nacht oder so läuft, je nachdem wie groß der Film ist. Was eben daran hängt, dass das so ein komplexer Suchalgorithmus ist. Ja, also das ist zunächst mal die Grundidee. Und ich habe jetzt schon dauernd MPEG gesagt, weil das MPEG-Verfahren, der MPEG-Standard für Bewegtbilder besonders bekannt ist und eben gerade diese zwei Features sozusagen, diese zwei Techniken, Bewegungsabschätzung und Differenzbilder ausnutzt. Ja, was ist das MPEG nochmal? Also die Moving Pictures Experts Group haben wir schon mal getroffen, also diese Expertengruppe bei der ISO ist keine Joint Expert Group mit der ITU, sondern wirklich nur bei der Internationalen Standardorganisation. Und die sind ganz fleißig, die Leute, und haben ganz viele Standards produziert. Der erste und bekannteste stammt schon von 1992, oder der zweite ist auch schon von 1993 gleich drauf, eben MPEG 1 und MPEG 2. Und Ausschnitte aus diesen Standards, nämlich den jeweiligen Audioteil, der dazugehört, haben wir uns ja schon angeschaut. Also MPEG 1 hatte sozusagen die Grundidee, dass ich die Datenrate nehme, die bei einer Audio-CD sozusagen zur Verfügung steht. Also ich habe ein normales, wie es damals zur Verfügung stand, CD-Laufwerk mit der Auslesegeschwindigkeit, die man braucht, um Stereo-Musik sozusagen dort rauszuspielen, und ich versuche in dem Bereich sozusagen zu bleiben mit der benötigten Datenrate und dort Video zu kodieren, was Einschränkungen natürlich für die Größe des Videos und die Qualität gibt. Also in dem MPEG 1 kam dann das als Bildformat raus, dass man 352 x 288 Pixel große Filme, also relativ kleine Formate sozusagen, wenn man es in vernünftiger Auflösung anschauen will, oder sehr grobe Bilder sozusagen, wenn man es vergrößert, abspeichern kann. Aber man kriegt immerhin auf die Art einen Standard, mit dem ich Videoinformationen auf einer sozusagen Audio-CD abspeichern kann. Und das Ding haben Sie bestimmt auch schon mal gesehen oder in der Hand gehabt, das ist die Video-CD gewesen. Die darf man nicht verwechseln mit ihrem Nachfolger, der dann eben auf besseren Kompressionsverfahren benutzt, die SVCD, die Super-Video-CD, die eben ganz schlicht mit dem nächstbesseren Standard, dem MPEG 2, arbeitet. Also das sind Dinge, die wirklich ganz praktisch eingesetzt werden. Das MPEG 2 ist ein Standard, der eigentlich ganz viele Varianten unterstützt, die können wir uns gleich nochmal anschauen, und an vielen Stellen eingesetzt wird, der wirklich auch zumindest für den Videobereich, also Fernsehqualität, vollkommen ausreichend ist. Das heißt, die zwei Standards, die Sie ja sozusagen im Alltag jetzt immer treffen, digitaler Videobroadcast, also das ganz normale terrestrische Fernsehen, funktioniert mit MPEG-2-Kodierung, und die DVDs, die auch ja, so wirklich Alltag sind, die sind auch MPEG-2-kodiert. Was man sieht, ist, dass die ISO-MPEG-Gruppe nicht sozusagen sich jetzt auf die faule Haut gelegt hat. Es gibt erstens den MPEG-4-Standard, über den sage ich noch ein bisschen was, und es gibt noch eine Vielzahl von weiteren Standards, die zum Teil fertig sind, zum Teil in Vorbereitung. Also MPEG 7 und MPEG 21 sind noch zwei, die praktisch fertig sind. MPEG 7 ist ganz fertig, MPEG 21 zu großen Teilen. Und es gibt eine ganze neue Gruppe von Standards, die erst in Vorbereitung ist. Die heißen dann MPEG A bis A, B, C, D, E. Wobei man sagen muss, die sind jetzt nicht sozusagen Fortentwicklungen von MPEG 2 oder so, sondern die haben alle eigentlich separate Themen. Also MPEG-7, da geht es im Wesentlichen um Metadaten für Videoinformation. Bei MPEG-21 geht es um so ein universelles Containerformat und eine Infrastruktur, wie man Objekte übertragen kann, zusammen mit ihren Metadaten. Und auch diese A bis E, die gehen eigentlich mehr im Bereich Videoproduktion, Standardformate für den Austausch von Videomaterialien. Also die Kompressionsformate sind wirklich MPEG 1, 2 und 4. Ja, MPEG 2, habe ich ja gesagt, hat verschiedene Qualitäten. Man muss jetzt nicht alle durchgehen, aber man sieht, dass es zwei Dimensionen sozusagen gibt. Es gibt sogenannte Levels und in denen wieder Profiles. Man sagt zum Beispiel Main Profile at Main Level, um so eine Qualitätsstufe zu beschreiben. Was heißen würde, sie sind hier in dem Bereich Main Level und hier Main Profile. Die Tabelle sagt Ihnen eigentlich alles, was Sie wissen müssen. Die Auflösung, die dort unterstützt wird, also wie viele Pixel, da sind wir im normalen Fernseh, Standard-Fernsehformat, 720x576 Pixel im PAL-Bereich. Und Sie sehen hier auch noch angegeben, welches Chroma-Subsampling benutzt wird. Das haben wir uns ja auch angeschaut, da gibt es die verschiedensten Standards. Die meisten benutzen 420 und nur ganz hinten in dem sogenannten High-Profile gibt es auch die Möglichkeit, nur mit 422 zu komprimieren. Ja, hier auch. Gibt es ein eigenes Profile noch hier dazwischen. Und Sie sehen auch die Datenrate, die letztlich resultiert, um das Video flüssig abzuspielen. Also in dem Fall Main Profile at Main Level sind es 15 Megabit pro Sekunde, was Sie brauchen. Ja, die Tabelle, wie gesagt, komplett durchzugehen, geht zu weit. Was interessant ist, ist der obere Bereich, das ist High-Definition-Fernsehen, also der Standard, der jetzt so langsam anfängt, in Europa sich auch zu verbreiten, in den USA schon sehr weit verbreitet ist. Die modernen Fernsehgeräte unterstützen das ja alle. Und zwar gibt es da auch wieder zwei Stufen mit Breitbild und dem Standard 4:3 Seitenverhältnis. Und was es da noch so gibt an Zwischenstufen, zum Beispiel SNR und Spatial, das sind sogenannte skalierbare Qualitäten. Also SNR steht für Signal Noise Ratio. Und dort haben Sie die Möglichkeit, sozusagen ein Basissignal zu übertragen, was, sagen wir, das die Grundinformation des Bildes enthält und sehr, sehr wenig Bandbreite braucht, die man entsprechend absichern kann mit entsprechenden Korrekturverfahren, zum Beispiel Code-Korrekturverfahren. Und die besseren Qualitäten, die setzen Sie sozusagen durch Differenzsignale obendrauf. Das benutzt man insbesondere beim Fernsehen, im digitalen Fernsehen, weil man da eben mit sehr viel Störeinflüssen rechnen muss auf terrestrische Übertragung. Und da will man, wenn jetzt ein Störsignal kommt oder wenn das Signal gestört wird, um es besser so zu sagen, will man natürlich nicht, dass das Bild irgendwie komplett zusammenbricht, sondern man will so eine gewisse Basis von dem Bild irgendwie noch weiter übertragen. So wie es beim analogen Fernsehen eben auch war, wo sie dann irgendwie Rauschen und Grieseln und sowas haben. Das will man eben dort auch wieder sozusagen nachspielen. Deswegen gibt es diese Rauschskalierung. Die Raumskalierung, das geht dann vor allem der Auflösung sozusagen. Sie haben ein schlecht aufgelöstes Bild und dann tun Sie besser aufgelöste Bilder in Differenzen dazu. Ja, jetzt habe ich gesagt, es wird im Prinzip Differenzkodierung benutzt bei MPEG. Das heißt, Sie haben verschiedene Sorten von Frames von einzelnen Bildern. Die Schlüsselbilder, die heißen iFrames, Intraframes. Da stehen alle Bilddaten drin und es wird so JPEG-artig komprimiert. Meistens jedes 15. Frame. Dann gibt es Predicted Frames, das sind vorhergesagte Frames, also die funktionieren wirklich nur über die Differenz sozusagen, aber man macht zusätzlich bei der Differenz eben noch die Bewegungskompensation und die sind typischerweise bloß so ein Drittel so groß wie ein iFrame, also damit eine deutlich bessere Kompression. Und man macht es meistens so, dass man zwei Schlüsselbilder hat sozusagen und dazwischen drei so vorhergesagte Bilder, so P-Frames. Und was wir uns gleich noch anschauen werden, zwischen den I- und den P-Frames setzt man dann noch sogenannte bidirektional vorhergesagte Bilder rein. Diese B-Frames, also B für bidirectionally, setzt man normalerweise zwischen zwei von den anderen Bildern noch zwei bis drei B-Frames rein. Das heißt, man hat eine sogenannte Gruppe von Bildern, die zwischen einem I-Frame und dem nächsten I-Frame kommt. Also wie gesagt, die I-Frames sind die Schlüsselbilder, die also keine Bewegungseffekte ausnutzen. Da kommt das nächste P-Frame, da kommt das nächste P-Frame, da ist die Gruppe vorbei. Und dazwischen sind hier jeweils zwei B-Frames eingeschaltet. Für die Übertragung macht man es noch ein bisschen anders, so wie wir es anzeigen in der Darstellung. Da brauche ich natürlich genau die Reihenfolge der Bilder. Für die Übertragung ist es so, nachdem diese B-Frames interpoliert werden. Ich habe gleich noch eine Folie dazu zwischen dem vorhergehenden und dem nachfolgenden Bild. Muss ich natürlich zuerst das vorhergehende und das nachfolgende Bild haben. Das heißt, bevor ich die B-Frames übertrage, werde ich immer das dazugehörige B-Frame auch haben müssen, sozusagen das Nachfolgeframe. Also damit dieses B-Frame zwischen dem I und dem P sozusagen interpolieren kann, muss ich zuerst das I und das P übertragen, dann das B-Frame, das draufkommt, das zweite B-Frame, das draufkommt. Dann hier wieder das nächste P-Frame, damit wir eben zwischen den beiden P-Frames interpolieren können, dann die beiden B-Frames. Dann das I-Frame, damit wir zwischen dem letzten P-Frame und dem I-Frame interpolieren können, die beiden B-Frames. Also die Übertragungsreihenfolge ist ein bisschen anders, was in der Praxis eigentlich bloß zu einer ganz kleinen Verzögerung führt, weil sie natürlich die sozusagen einen kleinen Vorlauf beim Dekodieren brauchen, um das auch richtig zu machen. Ja, jetzt ganz konkret habe ich ja gesagt, die werden in Blöcke eingeteilt. Meistens sind das 8x8 Blöcke oder Vielfache davon. Bei MPEG-1.2 müssen es, glaube ich, 8x8 Blöcke oder Vielfache davon sein. Und es soll mit dem Chroma-Subsampling zusammenpassen. Und das haben wir uns schon mal angeschaut, dass man dann in der Helligkeit größere Blöcke braucht als in den Farbinformationen. Und typisch ist also, dass sie in der Helligkeit 16x16 Pixel haben, in den Farbinformationen 8x8. Das heißt, die Makroblöcke, die sozusagen als Einheit des Bildes betrachtet werden, sind dann 16x16 Pixel groß in MPEG 1 und MPEG 2. Was man auch wieder merkt, wenn jetzt tatsächlich eine Bildstörung bei MPEG-Filmen auftritt, dass das eben vergleichsweise jetzt doch größere Blöcke sind, die man sieht. Ja, die Videosequenz ist also so aufgebaut in einem ganz komplizierten hierarchischen Format. Das ist hier vielleicht nochmal ein bisschen besser zu sehen. Also da gibt es einzelne Sequenzen sozusagen in dem Film. Die Sequenzen bestehen aus solchen Gruppen von Bildern, also immer ein I-Frame gefolgt von B-Frames und P-Frames. Da sind jeweils einzelne Bilder drin. Im einzelnen Bild haben sie sogenannte Slices und die Slices sind dann wirklich Makroblöcke. Davon haben sie eben eine bestimmte Anzahl in dem Bild drin, wie viel groß das Bild halt ist, jeweils 16x16 Blöcke, also pixelgroße Blöcke. Und für jeden dieser Makroblöcke müssen sie natürlich noch die DC- und die AC-Koeffizienten wirklich abspeichern nach dem gleichen Prinzip wie bei der JPEG-Kompression. Und das wird jeweils sozusagen jede Hierarchiestufe mit einem eigenen Kopf sozusagen in der Datei eingeleitet. Das ist also durchaus ein komplexes hierarchisches Format. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt und soll es vielleicht nochmal explizit erklären, was jetzt diese bidirektionale Bewegungskompensation eigentlich ist. Also Sie haben ein Zielframe und jetzt zwei Referenzframes. Also vorher hatten Sie bloß den Vergleich hier und haben gesagt, das Referenzframe hat sich jetzt sozusagen nach rechts oben bewegt. Und jetzt haben Sie aber noch sozusagen eine Stufe weiter in der Zukunft, wie wird es dort aussehen und sehen, wo sich jetzt dieser Ball sozusagen hin verschoben hat und können auch dort die Differenz ausrechnen. Das heißt, wenn Sie diese beiden Bilder haben, dann können Sie aus dem zurückrechnen, da schieben Sie ihn hier rauf und aus dem schieben Sie ihn auch in der Richtung rauf und dann haben Sie sozusagen zwei Vorhersagen, wo dieser Ball in diesem Mittelbild eigentlich sein sollte und könnten den Durchschnitt aus den beiden bilden. Das macht nur deswegen einen Sinn, weil eben die Suche nach den Blöcken bei der Bewegungskompensation eben nicht präzise sein kann. Das ist ja ein Suchalgorithmus und es verändern sich ja so viele Details, es wird die Perspektive ein bisschen verändert und so. Das heißt, Sie haben keine Chance, das genau zu finden. Und darum ist es sozusagen zwei verschiedene Vorhersagen zu kombinieren noch ein Stückchen effektiver und das macht man eben bei diesen bidirektionalen. Sie können letztlich sozusagen grob gesagt damit ein bisschen mehr Information in die Bewegungskompensation reinstecken und dadurch noch ein bisschen Information einsparen sozusagen. Ja, das Bild ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Ich habe das aus dem Taschenbuch Medieninformatik. Was es sagen will, ist eigentlich zwei Dinge. Das erste ist die Bewegungskompensation, wenn Sie die ausrechnen, da brauchen Sie immer zwei Bilder. Das eine ist das aktuelle Bild und das andere ist das, was Sie eigentlich schon dabei sind auszugeben. Ja, Sie haben das aktuelle Bild, das wird über die DCT-Quantisierung, das bei JPEG kennt, sozusagen rausgegeben, dann die Entropiekodierung. Und an der Stelle, wo Sie das Bild rausgeben, holen Sie sich das sozusagen nochmal und speichern es ab und benutzen es als Information für die nächste, für das nächste Bild. Also eigentlich finde ich, dass man könnte diese Bewegungskompensation eigentlich den Pfeil auch aus dem Speicher reinzeichnen, weil das ist sozusagen das zuletzt ausgegebene Bild, wird aus dem Speicher genommen und mit dem aktuellen Bild verglichen und dort die Differenz berechnet. So die Differenz jetzt in dem, gerade in dem Bild wirklich eben, das ist, was wir brauchen. Bei den iFrames wird es natürlich nicht gemacht. Was das Bild noch sagen soll, ist, dass Sie das Bild, das hier rauskommt, dass Sie dort nicht einfach das Bild nehmen, was im Originalstrom das nächste Bild wäre, natürlich, sondern dass Sie natürlich das Bild nehmen, was sozusagen der Decoder dann auch haben wird, wenn er das Bild errechnet. Das heißt, Sie machen gleich nach der Quantisierung wieder sozusagen die Dekodierung, die inverse Quantisierung, rechnen die DCT wieder zurück und haben das gleiche Bild, wie es der Decoder haben wird und machen die Differenz damit. Nur dann passt es natürlich wirklich. Ja, das denke ich ist relativ klar, das habe ich im Prinzip schon alles erklärt. Eine Vereinfachung vielleicht gegenüber noch dem JPEG, aber auch bloß ein Detail. Die Quantisierungstabellen, das kennen wir ja bei JPEG, dass man die so genau einstellen kann und verschiedene Varianten je nach Qualitätsstufe hat. Das macht man da ein bisschen einfacher und hat eigentlich standardisierte Quantisierungstabellen, die ich hier auch angegeben habe. Und man auch sieht, bei Chroma wird eigentlich gar kein frequenzabhängiges Subsampling gemacht, sondern nur in Luma, was aber für uns jetzt eigentlich nicht so wichtig ist. Was ich schon angedeutet habe, ist einfach ein grundlegender Unterschied zwischen Kompressionsverfahren. Das MPEG-Verfahren, das wir uns jetzt gerade anschauen, ist ein sogenanntes unsymmetrisches Verfahren bezüglich des Zeitaufwands. Das heißt, die Codierung macht richtig viel Aufwand. Die Codierung kann Stunden, Tage dauern oder sehr, sehr aufwendige Hardware erfordern, während die Dekodierung relativ schnell geht. Also muss ja gehen, weil das muss ja sozusagen in Realzeit passieren. Das bedeutet, dass dort eben der Aufwand sozusagen auch in Qualität oder Kompressionsrate sich wirklich niederschlägt, während ein symmetrisches Verfahren so gedacht ist, dass Codierung und Dekodierung im vergleichbaren Aufwand funktionieren. Das hat den großen Vorteil, dass Sie in quasi Realzeit codieren können, relativ gering komprimieren. Also zum Beispiel bei Videokompression der DV-Standard, mit dem digitale Videokameras in der Regel aufzeichnen, der ist eben sehr schnell sozusagen ohne großen Rechenaufwand zu berechnen. Der verzichtet auf dieses Blockmatching und darum geht es sozusagen in Realzeit direkt aufs Band. Es gibt inzwischen auch Videokameras, die im MPEG-Format aufzeichnen, wobei die aber eine relativ schwache Bewegungskompensation meiner Information nach jedenfalls machen. Ja, jetzt sind wir eigentlich an der Stelle, wo man das vielleicht mal versuchen würde, gerne zu sehen. Jetzt probiere ich mal, ob dieser zweite Rechner tatsächlich auch mir erlaubt, eine Demo zu machen. Also wie gesagt, dieses Programm, hier steht nochmal die URL, unter der Sie das finden, das sind jetzt bloß zwei Screenshots draus. Dieses Programm können Sie sich selber anschauen und können auch mit Ihren eigenen Videos arbeiten. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Demo ist mit vorgefertigten Sachen. Gut, ich habe halt diese vorgefertigten Clips jetzt benutzt, die mitgelieferten, aber im Prinzip gibt es eine Funktion Open MPEG Video und Sie können Ihr eigenes MPEG Video eben dort reinladen und das anschauen. Ja, jetzt hat vielleicht der eine oder andere sich schon gewundert, die Frage kam komischerweise gar nicht. Ich habe gesagt MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4. Komisch, ne? Also MPEG 3 fehlt irgendwo. Das ist eine ganz einfache Erklärung. MPEG 3 ist sozusagen in der historischen Entwicklung verloren gegangen. Das war mal gedacht, dass es MPEG 2 gibt, für Standardfernsehqualität sozusagen, Standardvideoauflösung und dann MPEG 3 für High Definition Fernsehen, High Definition TV. Dann hat man aber festgestellt, dass insbesondere für den amerikanischen Markt eben die High Definition Standards viel früher benötigt werden, als ursprünglich gedacht waren. Für den europäischen Standard hätte schon, der Markt hätte schon gereicht. Und deswegen hat man das in MPEG 2 noch mit reingepackt. Und darum ist MPEG 3 ja irgendwie sozusagen voll komplett aufgesaugt worden von MPEG 2. Gibt es nicht und wird es aller Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr geben. Wobei ich nicht dafür garantieren kann, ob es nicht ein MPEG 5 oder MPEG 6 mal geben wird. Also das hat bestimmt Gründe, dass die den Abstand gelassen haben bis zum MPEG 7. Also MPEG 4 ist der aktuelle Standard und der ist eben, wie gesagt, sehr neu. Da gibt es die letzten Publikationen im Jahr 2003 und der führt auch zusammen, sozusagen, sieht man hier mit anderen Standards, mit der ganzen anderen Standardgruppe, die mit H. anfängt, zu der man natürlich auch ein bisschen was noch erklären muss. Aber zuerst mal ein bisschen was zu dem MPEG-4 Visual. Da gibt es MPEG-4 Audio natürlich auch, also deswegen MPEG-4 Visual. Das ist ein Riesenstandard, der ist sehr komplex und geht eigentlich weit über das raus, was heutzutage praktisch angewendet wird. Also das sind über 500 Seiten, einfach bloß die Standardbeschreibung, das beschreibt ja nur das Dekodieren. Hat im Prinzip ein Kernstück, ein Videokompressionsalgorithmus, der sich gar nicht so stark von MPEG-2 unterscheidet. Also wenn Sie jetzt das MPEG-2 verstanden haben, dann sind die Unterschiede nicht so wirklich gravierend. Also auch Bewegungskompensation, so ein JPEG-ähnliches Verfahren prinzipiell drin. Sie haben ein bisschen mehr, Sie haben Prädiktion innerhalb der Frames noch stärker. Sie arbeiten mit einer feineren Auflösung für die Bewegungskompensation. Aber das sind Feinheiten. Was interessant ist, ist, dass es sogenannte Coding-Tools gibt, die dem MPEG-4 noch ganz neue Möglichkeiten geben. Sie können nämlich, wie ich es vorher schon angedeutet habe, Objekte wirklich sozusagen separat identifizieren. Das heißt, Sie können so ein MPEG-4-Videobild aufbauen aus Hintergrund und Objekt im Vordergrund. Also jetzt zum Beispiel bei dem Raumschiff könnte man wirklich eben den Stern im Hintergrund und das Raumschiff im Vordergrund als separate Objekte sozusagen dort reinlegen, was den großen Vorteil hat, dass ich diese Objekte auch austauschen kann natürlich. Also ich kann insbesondere Personen, Avatare zum Beispiel, die in der Szene eine Rolle spielen, oder auch Gesichter von realen Personen, kann ich separat sozusagen austauschen. Und da gibt es auch genau für diesen Anwendungszweck, dass man sozusagen Avatare in irgendwelche Welten reinsetzt. Man denkt an irgendwelche Erklärungen zum Beispiel, Videosequenzen, in denen Bedienung von irgendwas erklärt wird zum Beispiel. Da ist eine ganze Menge sozusagen vorgedacht schon in dem MPEG-Standard, was vielleicht auch ein bisschen fast schon futuristisch ist, nämlich dieses sogenannte Synthetic Natural Hybrid Coding, wo Sie sozusagen aus zum Beispiel menschlichen Gesichtern aus bestimmten Grundinformationen, Bildern von menschlichen Gesichtern dann synthetisch zum Beispiel das Bild so verändern können, dass das ausschaut, als würde die Person sprechen und das auch mit der Sprache, die dort eben auf einer separaten Spur kommt, synchronisieren können. Also ich würde mal sagen, eine ganze Menge an Tools sind sozusagen bereitgestellt in dem MPEG-4, die heutzutage kaum wirklich praktisch eingesetzt werden, die aber sozusagen jederzeit zur Verfügung stehen und man weiß es auch nicht, wie schnell dann eben Leute darauf springen. Also momentan, gerade nochmal gesucht, gibt es so richtig offensichtliche Anwendungen nur ganz wenige außerhalb der Forschungslabors. Forschungslabors gibt es viele. Sie könnten also eine Szene wirklich so aufbauen. Da gibt es also, was weiß ich, einen Hintergrund, eine Umgebung, die besteht aus einer Brücke und einer Lampe und Sie können im Strom sozusagen, im Videostrom, die Lampe an- oder ausschalten, können den also interaktiv machen, dass sich abhängig von irgendwelchen Ereignissen die Eigenschaft dieser Lampe verändert. Es sind natürlich beide Bilder gespeichert dafür und je nachdem wird für dieses Objekt das andere Bild angezeigt. Und genauso können Sie die Personen austauschen oder Stimmen verändern oder ja eine Kirche sozusagen auch verschwinden lassen, wenn es irgendwelchen Sinn macht oder durch ein anderes Gebäude ersetzen. Das heißt, Sie haben da eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Gedacht ist es insbesondere zum Beispiel im E-Commerce für Produktpräsentationen, für Werbung sozusagen. Dann ist es ziemlich interessant für interaktives Video, wo Sie sozusagen bestimmte Details ein- und ausschalten können, bestimmte Zusatzinformationen, die Sie interessieren. Es muss jetzt nicht Lampe an und aus sein, sondern es kann zum Beispiel Animation zusätzlich an oder aus sein oder Übersetzung in den Avatar, der das in Sign Language, also für Hörbehinderte überträgt, sozusagen in Gestensprache. Das wäre also sozusagen, wenn man wirklich das interaktiv sozusagen gestalten kann. Oder auch ganz wichtig, wo sehr stark wohl dran gedacht wurde, virtuelle Konferenzen, wo Sie eben die Konferenzteilnehmer in einem Live-Strom natürlich in dem Fall, und auch Live-Ströme werden natürlich MPEG-kodiert, mit sozusagen künstlich animierten Köpfen haben. Das heißt, Sie müssen nicht immer das Videobild wirklich übertragen, sondern Sie haben diesen Avatar, der sogar das richtige Gesicht trägt und der synchronisiert zu der Sprache eben wirklich sich sozusagen ja, auch verändert. Also das ist eine ganz komplexe Struktur, basiert auf diesem BIFS-Format, das wieder ein XML-Format ist, aber darüber können wir jetzt noch nicht wirklich was sagen. Das ist bloß ein Hinweis drauf. XML wird, glaube ich, das erste Thema im neuen Jahr sein. Also ein Datenformat, das man sozusagen immer wieder auch treffen wird. Ja, das war jetzt ein bisschen futuristisch, aber ist wirklich ein Standard, der existiert, der, so wie wir es häufig schon getroffen haben, Elemente enthält, die weniger eingesetzt werden, Elemente, die mehr eingesetzt werden. MPEG-4-Video ist aber zum Beispiel in Europa eben der Standard für hochauflösendes Fernsehen. Also wenn Sie jetzt die paar wenigen Decoder für HDTV, die in Europa zugelassen sind, kaufen, davon gibt es gerade deswegen so wenige, weil die eben auf dem MPEG-4-Standard basieren und nicht auf dem MPEG-2-Standard. Wenn Sie einen amerikanischen Decoder nehmen, die arbeiten mit MPEG-2 und dementsprechend gibt es davon viele, aber die kann man in Europa gar nicht wirklich benutzen, weil dort eben gleich mit MPEG-4 gearbeitet werden soll. Ja, H261, H263 sind vorher auch schon mal aufgetaucht. Das ist eine parallele Entwicklung. Also man muss ja sehen, einerseits will man sowas wie die DVD entwickeln, oder wollte man sowas wie die DVD entwickeln, das heißt Videos abspeichern und wiedergeben, praktisch ein Ersatz für den klassischen Videorekorder. Andererseits träumen zumindest die Telekommunikationsleute schon seit langem vom Bildtelefon und haben das auch immer wieder in verschiedenen Varianten gebaut. Das heißt, man hat Live-Ströme, die von einem Teilnehmer zum anderen gehen, also Videoübertragung über Telefonleitungen war das ja zunächst mal, also Videotelefonie und Videokonferenzen. Ja, und das ist ja schon relativ lang, dass man daran arbeitet. Und man hat natürlich für den ISDN-Standard, für den klassischen digitalen Telefonstandard, der diese 64 Kilobit Bandbreite für einen Kanal hat, hat man natürlich überlegt, wie kann ich darüber Video kodieren. Und das war zunächst mal eine komplett separate Entwicklung. Einerseits gibt es Leute, die sich eben sozusagen aus der Mediensicht über Fernsehen und Video, über Aufzeichnungen von Filmen sozusagen unterhalten und die anderen unterhalten sich über Live-Ströme, die über Telefonleitungen gehen. Aber die kamen bei was ganz Ähnlichem eigentlich raus. Die haben also auch so das TIFF-Format im Wesentlichen oder noch ein kleineres, also diese 300x200 Pixel so ungefähr, 350x250 definiert, auch Chroma Subsampling und hatten aber damit noch eine ziemlich hohe Datenrate, haben dann noch ein bisschen verkleinert, haben aber im Prinzip die gleichen Standards, iFrames, pFrames, wie in MPEG im Prinzip eingesetzt. Nachdem das also sehr ähnliche Standards waren, die da entstanden sind, hat sich nach einer gewissen Zeit eine Kooperation entwickelt, das heißt, diese Video Coding Experts Group bei den Telefonleuten sozusagen und die Moving Pictures Expert Group bei der Internationalen Standardorganisation haben sich zusammengetan. Das Gebilde nennt sich dann Joint Video Team und haben in der neuesten Generation der Standards, die quasi vereinheitlicht. Also wenn Sie jetzt H264 Videos treffen oder MPEG-4 Videos, dann ist da eigentlich kein wesentlicher technischer Unterschied mehr. Also H264 und MPEG-4, zumindest die neueste Version von MPEG-4, sind wirklich miteinander kompatibel. Das Ganze nennt sich Advanced Video Coding. Ich will jetzt in die Details wirklich gar nicht so weit reingehen. Im Wesentlichen ist es so, dass die Prädiktion ein bisschen verfeinert wird dabei, dass Sie nicht bloß auf das letzte Bild zurückgreifen, sondern auf weiter zurückliegende Bilder und dass Sie spezielle Filter draufsetzen, noch die Blockartefakte beseitigen. Das haben wir ja gesehen, dass diese Blöcke zum Teil doch sehr markant sind, dass man die speziell nochmal rausfiltert, die Blockgrenzen. Dass Sie die Bewegungskompensation für Blöcke variabler Größe machen, also für kleine Objekte oder größere Objekte, wenn sich große Objekte bewegen, versucht man adaptiv eben gleich für den großen Block den Bewegungsvektor zu machen. Also eine ganze Vielzahl von so vielen Kleinigkeiten, die letztlich dann doch zu einer erheblich besseren Kompressionsqualität führen. Und dieses sogenannte Advanced Video Coding ist eben, wie gesagt, im letzten Nachtrag zum MPEG-4 Standard festgehalten, ist genau das gleiche wie H264. Jetzt werden Sie aber, wenn Sie Video praktisch sozusagen irgendwo im Internet finden oder auf Ihrem Rechner irgendwelche Videos haben, werden Sie sehr häufig andere Formate treffen. Also eins, das man sehr häufig trifft, und das man natürlich auch ein bisschen was sagen muss, ist das AVI-Format. Audio Video Interleave heißt das. Das ist ein Format, das ein reines Herstellerformat ist, das von Microsoft stammt, mit Video for Windows 1991. Ist im Prinzip eigentlich kein aktuelles Format mehr, auch aus Microsoft nicht mehr, Sicht nicht mehr. Seit 2003 ist also das mit dem Windows Media Player, eben das Windows Media Video, das WMV, das Format, das die sozusagen unterstützen für Video oder weiter pflegen wollen. Aber dieses AVI ist immer noch weit verbreitet und ist insofern ganz praktisch, weil es auf diesem universellen RIF-Format beruht, wie zum Beispiel auch WAV-Files, die hat man schon getroffen, also die Audio-Wave-Files. Damit das ein bekanntes Format zunächst mal ist, relativ leicht zu schreiben und zu lesen. Und es ist auch so ein Container-Format, das heißt, Sie können im Prinzip dort Videoströme verschiedener Codierung unterbringen. Das können also unkomprimierte Videodaten sein oder Sie können eigentlich den Codec Ihrer Wahl benutzen und das Produkt sozusagen dort ablegen. Und es gibt natürlich auch einen Eintrag, wo der entsprechende Codec dann beschrieben wird. Was ärgerlich ist, dass Sie Audio- und Videoinformationen in der Datei sozusagen nebeneinander liegen haben, interleaved eben, also überlappend sozusagen, also immer ein Stück Audio und ein Stück Video, dass aber die Synchronisation der Spuren nicht wirklich richtig unterstützt wird. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das auseinanderläuft. Und es ist auch nicht wirklich daran gedacht, lange Sequenzen damit zu unterstützen. Also eher ganz kurze Clips. Also kein echt professionelles Format. Microsoft ASF ist, was das mal ab und zu trifft, das heißt jetzt Advanced Systems Format für Active Streaming Format. Das ist ein beliebtes Spiel von Microsoft, die immer wieder neue Bedeutungen für ihre Akronyme zu erfinden. Das ist im Prinzip ein Nachfolger von AVI und hat große Ähnlichkeiten eigentlich mit von der Idee her so ein bisschen mit dem QuickTime. Das heißt, Sie haben eine Vielzahl von Inhalten, mehreren Spuren, die Sie parallel sozusagen übertragen können, abspielen und portionsweise eben auch so übertragen. Ist allerdings in einigen Details nicht wirklich so stark wie QuickTime. Insbesondere haben Sie in QuickTime die Möglichkeit, externe Medienquellen einfach einzubeziehen und die nicht wirklich reinzukopieren, was Sie hier nicht können. Und gerade die Leute, die Videoschnitt machen, finden das extrem nützlich, dass man die externen Quellen eben so lässt, wie sie sind. Deswegen hat das QuickTime vergleichsweise eine relativ große Bedeutung. Ja, das Letzte, was ich noch erwähnen wollte, bloß dass Sie wenigstens die wichtigsten Formate einmal hier gehört haben, das ist dieses DivX. Das ist, so wie man es heute trifft, im Prinzip eine Variante vom MPEG-4-Codec. Es ist eigentlich ein freier, ein öffentlicher MPEG-4-Codec. Der wurde entwickelt von einer Firma, die nennt sich DivX Networks und der Universität Hannover am HI Berlin hat im Prinzip öffentliche Förderung auch hinter sich. Sieht man, dass Universitäten und das Heinrich-Hertz-Institut beteiligt sind. Basiert auch auf einem EU-Projekt, in dem es aus EU-Steuermitteln MPEG-4-Quellcode entwickelt wurde. Das darf man jetzt nicht wirklich verwechseln mit dem, was ursprünglich sozusagen diese Abkürzung DivX in die Welt gebracht hat. Also dieses OpenDivX oder DivX4 ist, wie gesagt, ein ganz seriöser, offener Standard. Das alte DivX, das hatte so einen Smiley hinten dran. Und das hat schon einen gewissen Zusammenhang. Das stammt nämlich von dem Jérôme Rotaro, wie auch immer wie man den spricht. Ein französischer, ja, vielleicht kann man sogar sagen Hacker, jedenfalls Programmierer, der dann später diese Firma DivX Networks gegründet hat. Und der hat eigentlich für seine eigenen Zwecke eine DLL von Microsoft, MP4-3C-3.2 heißt das Ding, entschlüsselt und umgebaut, weil das im Prinzip ein MPEG-4-Codec war, den Microsoft mitgeliefert hat, aber eben sich nicht wirklich an den Standard gehalten hat, insbesondere eben MPEG-4-Codec mit Windows Media Audio gemacht haben. Und das Gerücht geht, dass er einfach so für seine eigenen Zwecke Daten hatte, die in standardkompatiblem MPEG-4 waren und die wollte er bitte von diesem Codec abgespielt haben, dann hat er ihn einfach auseinandergenommen und wieder neu zusammengesetzt. Die Bezeichnung für diesen natürlich juristisch durchaus sehr zweifelhaften Hack, heißt deswegen DivX mit so einem Smiley hinten dran, weil es zu der Zeit in den USA, mit dem Versuch auch sich weltweit auszubreiten, so eine Firma gab, die nannte sich DivX und die wollte ein Videoverleihsystem mit sowas wie eingebautem Kopierschutz oder Verfalldatum für die Videos machen, dass man die nicht sozusagen die ausgeliehenen Videos kopieren kann. Und das hat ihm wohl auch nicht gefallen, wirklich das ganze Verfahren. Und deswegen ist das so ein bisschen eine Anspielung. Also das ist bloß der historische Hintergrund. die Sachen sind im Wesentlichen eigentlich Vergangenheit. Und wenn Sie jetzt DivX treffen ohne Smiley, dann ist es meistens eben das DivX4, MPEG-4-Codec. Und da steckt aber eine Firma dahinter, DivX Networks. Und auf der Basis gibt es inzwischen richtige Open-Source-Entwicklungen, die also völlig frei sind, wo Sie im Prinzip auch selber dran mitarbeiten können. Da hat man der Einfachheit halber die Buchstaben einfach umgedreht. Das heißt jetzt nicht DivX, sondern XBit. Und ist im Prinzip aber auch ganz stark an dem MPEG-4-Standard angelehnt. Aber das hat halt den großen Vorteil, wenn Sie mit dem DivX arbeiten. Sie haben eine hohe Qualität und es ist alles eben frei verfügbar, auch für verschiedene Plattformen. Okay, das war es, was ich Ihnen zu Bewegtbildern erzählen wollte. Bitte laufen Sie uns jetzt noch nicht wirklich weg, weil es waren ja vorher noch die Kollegen da und wollten mit Ihnen dieses Experiment noch zu Ende bringen.
Genau.